Weiter geht's auch heute hier mit unserer kleinen Reihe zum Thema Sozialabbau.
Sagen Sie einfach, wenn's weh tut.
Schmerzgrenze. Interviews und Analysen zum Sozialabbau.
Der Sozialstaat ist zu teuer. Solch ausgeprägten Arbeitnehmerrechte wie in Deutschland können wir uns schlicht nicht mehr leisten. Solche Argumente prägen die Debatte über die sogenannten Sozialreformen. Wir fragten Professor Christoph Butterwege, Leiter der Politikwissenschaft an der Uni Köln, was ist dran an solchen Argumenten?
Na, ich glaube, sie entsprechen einem neoliberalen Konzept, das so tut, als sei der Sozialstaat ein Klotz am Bein der Wirtschaft, als würde der Wirtschaftsstandort, der sich im weltweiten Konkurrenzkampf befindet, dadurch gelähmt und zurückgeworfen. In Wirklichkeit, denke ich, hat die soziale Leistungsfähigkeit umgekehrt gerade die Funktion, auch Wirtschaften erst zu ermöglichen und auch erfolgreich zu ermöglichen. Wenn man sich anguckt, welche Staaten auf der Welt wirtschaftlich erfolgreich sind, so sind das fast alles entwickelte Sozialstaaten, während diejenigen Länder, die eben über einen solchen Sozialstaat nicht verfügen, nun auch nicht gerade ganz vorne stehen bei den erfolgreichen Exportbilanzen.
Aber was ist dann dran an solchen Argumenten wie die Kassen sind einfach leer? Sind dann solche Ängste bewusst geschürt oder solche Argumente vorgeschoben?
Na, sie sind insofern leer, als man diejenigen, die wirtschaftlich leistungsfähig sind, immer weniger heranzieht. Die soziale Verantwortung wird bewusst zurückgefahren. Es werden diejenigen, die über hohe Vermögen, hohe Einkommen verfügen, steuerlich immer mehr entlastet. Und das belastet natürlich umgekehrt diejenigen, die eigentlich gar nicht in der Lage sind, solche Lasten zu tragen. Und wenn die Sozialversicherungsbeiträge steigen, hat das wesentlich natürlich mit der steigenden Arbeitslosigkeit zu tun.
Welche gesellschaftlichen Gruppen sind denn Ihrer Meinung nach da im Augenblick in dieser Debatte um Sozialabbau im Besonderen im Visier und was hat es für Konsequenzen für Sie?
Na, es sind unterschiedliche Ausgrenzungsmechanismen, die da zu beobachten sind. Eine sehr starke Diskussion gegenwärtig, so wie ich es beobachte, ist die über Generationengerechtigkeit. Es wird ein Konflikt, ja, manche sagen sogar ein Kampf oder sogar ein Krieg zwischen den Generationen beschworen. Also es wird eine Auseinandersetzung geführt. Der gesellschaftliche Verteilungskampf wird als so eine Art Generationenkonflikt dargestellt zwischen Alt und Jung. Und dies verkennt natürlich die wachsende soziale Ungleichheit innerhalb jeder Generation. Zwar gibt es auch vermehrt arme Kinder in der wohlhabenden Bundesrepublik Deutschland, aber es gab auch noch nie so viele reiche Kinder wie gegenwärtig. Und auf der anderen Seite des Altersspektrums gibt es in der Tat reiche Alte und es gibt auch recht wohlhabende Rentner, besonders Männer. Es gibt auf der anderen Seite aber auch immer noch viele hunderttausend Frauen, die von Minirenten leben. Und das heißt, hier ist ein so ein Beispiel dafür, wie bestimmte gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, wie da ein Keil getrieben wird zwischen die Altersgruppen und damit wird eigentlich abgelenkt von dem immer noch wichtigsten Moment der Scheidung in der Gesellschaft, nämlich zwischen Arm und Reich. Überall wird gewissermaßen der Neid geschürt gegen eigentlich sozial benachteiligte Gruppen, gegen finanziell Schwache, statt diejenigen ins Visier zu nehmen, die tatsächlich immer reicher werden. Und ich denke, das ist ein Prozess, der natürlich auch medial begleitet und inszeniert wird. Und er basiert meiner Beobachtung nach auf einem neoliberalen Leistungs- und Konkurrenzmodell, dass die Gesellschaft, fast alle Gesellschaftsbereiche nach dem Modell des Marktes umfunktionieren und umstrukturieren will.
Eine andere gesellschaftliche Gruppe, gegen die solche Ausgrenzungsmechanismen ja auch angewandt werden, verstärkt in letzter Zeit sind Arbeitslose. Aber selbst im ultraliberalen Lager muss man ja zugeben, dass schlicht nicht genug Arbeit für alle da ist. Trotzdem wächst der Druck auf Arbeitslose, die oft als faule Drückeberger diffamiert werden. Wie funktioniert das in diesem Falle, die öffentliche Debatte da?
Ja, auch da wird von Missbrauch, von riesigem Missbrauch, der dazu führe, dass der Sozialstaat nicht mehr finanzierbar sei, gesprochen. Und es wird der Druck verstärkt in jeder Hinsicht. Also sowohl der Druck, der über Medien erzeugt wird, dass Arbeitslose immer mehr als Drückeberger, als faul, als in der Hängematte liegend dargestellt werden, als Schwarzarbeiter übrigens auch immer mehr. Auf der anderen Seite werden eben Leistungen gekürzt und entsprechende Maßnahmen ergriffen. ergriffen, um eine verschärfte Kontrolle zu unternehmen. Es ist eine Diskussion auch um aktivierende Arbeitsmarktpolitik, wo man so tut, als müssten Arbeitslose nur aktiviert werden, als müssten sie nur motiviert werden. In Wirklichkeit heißt es natürlich, ein solcher aktivierender Sozialstaat ist eigentlich kein aktiver Sozialstaat mehr. Man kürzt Leistungen, wo man angeblich Möglichkeiten schaffen will, für Menschen aktiv selber tätig zu werden und eine Stelle zu finden. Da nimmt man ihnen eigentlich die Möglichkeit, dies beispielsweise durch eine bessere Qualifikation zu erreichen. Also auch das ist für mich eher der Ausdruck einer zunehmenden sozialen Demagogie.
Jetzt gerade was das Themenfeld Arbeit angeht, wenn man auch ein bisschen auf die Tarifauseinandersetzungen angeht, sieht man das ja recht deutlich. Da ist ein anderer Wind, eine andere Sprache wird gesprochen. Bei den Gewerkschaften zum Beispiel wird sofort vorgehalten, sie stellten völlig überzogene Forderungen. Das Recht auf Warnstreik wird in Frage gestellt. Oder ja, und an solche Forderungen wie Existenzgeld für alle ist ja kaum noch zu denken, ohne als völlig weltfremder Spinner, sage ich jetzt mal, abgetan zu werden. Wodurch diese Entwicklung?
Ja, über das Existenzgeld kann man sicher streiten, weil auch da natürlich Möglichkeiten bestehen, eher Kürzungen vorzunehmen. Dasselbe gilt auch für bestimmte Grundrentenmodelle. Also man muss sehr genau immer hingucken, was dann tatsächlich, ob tatsächlich Verbesserungen im sozialen Bereich stattfinden oder vorgeschlagen werden. Ich glaube, dieser verschärfte Trend hat sehr, sehr viel damit zu tun, dass man natürlich den Wirtschaftsstandort Deutschland in den Vordergrund rückt, dass sich auch sowas ausbreitet, was ich Standortnationalismus nenne, ein Bewusstsein, dass man Opfer bringen muss zugunsten dieses Wirtschaftsstandortes, der da leistungsfähiger und konkurrenzfähiger auf dem Weltmarkt werden soll. Und dass dieses neoliberale Denken, dass sich dieses Denken über die Gesellschaft ausbreitet, dass es eben nicht nur in einer wirtschaftsliberalen Partei Fuß gefasst hat, sondern von da vielleicht ausgehend auch in den großen Volksparteien, auch in den Gewerkschaften zum Teil ein Leistungs- und Konkurrenzdenken zunimmt, bei den Grünen, bei den Bündnisgrünen ohnehin. Also das heißt, in allen Teilen der Gesellschaft beobachte ich eigentlich, dass mehr und mehr auf Leistung und Konkurrenzdruck gesetzt wird und dass so ein Bewusstsein erzeugt wird von, was ich als Reformhysterie bezeichnen würde. Nun muss endlich was getan werden, obwohl in Wirklichkeit die Bundesrepublik Deutschland, wenn man nüchtern hinguckt, so reich ist wie noch nie und eigentlich nur eine soziale Schieflage da ist, eine immer größere Verteilungsungerechtigkeit. Würde man das, was erwirtschaftet wird, halbwegs gerecht über die Gesellschaft verteilen, dann müsste keine Rente gekürzt werden, dann müsste keine Rentenanpassung verschoben werden, dann müssten Arbeitslose nicht mit irgendwelchen Geschenken vielleicht noch abgespeist werden oder Almosen, sondern dann wäre eigentlich für alle Menschen in der Gesellschaft genügend da, um eine soziale Sicherheit zu schaffen. Und eine solche Gesellschaft, die muss natürlich politisch in diesem Umfeld, das der Neoliberalismus prägt, erst erkämpft werden.